Unser Fazit über den Ursprung von allen Verschwörungstheorien war, sich einlassen auf eine Verschwörungstheorie hat dazu geführt, dass wir heute jenseits von Eden leben. Wir lesen darüber im ersten Buch Mose Kapitel 3. Gestartet haben wir in einem ersten Teil mit der Frage nach den Auswirkungen von Verschwörungstheorie und dabei festgehalten, die Geschichte lehrt uns eins. Wer sich, wenn und wie auch immer, auf Verschwörungen einlässt, verliert darüber seinen Seelenfrieden. Mindestens. Zum Abrunden von diesem Thema wollen wir heute in einem dritten Teil darauf schauen, was uns dabei hilft, an einer Verschwörungstheorie angemessen zu begegnen. Weil solange wir auf dieser gefallenen Welt wohnen, werden wir allen möglichen nicht zielführenden, sondern verführenden Theorien begegnen. Über ihren Urheber, über den Fürst dieser Welt, sagt Jesus im Johannes 8,44, Satan ist von Anfang an ein Mörder gewesen und hat niemals etwas mit der Wahrheit zu tun gehabt, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, so entspricht das seinem Wesen, denn er ist ein Lügner und alle Lüge stammt von ihm. Irrlehren, Lügen, Verschwörungen und alles, was damit irgendwie zu tun hat und daraus erwachst, letztlich der Tod, sie ist sein Business. Im Gegensatz dazu ist Jesus Christus der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie wichtig ist es, sich in einer Welt, wo Dunkelheit nicht von sich aus kleiner wird, an ihm zu orientieren? Überall, wo uns das gelingt, erleben wir die Kraft und die Realität von einer weiteren Eigenschaft von Jesus. Wir lesen in Johannes 8,12 Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Wie ein roter Faden zieht sich durch die ganze Bibel, dass Menschen, die ihr Vertrauen in Gott setzen, letztlich nicht enttäuscht werden. Der Glaube an Jesus ist ein guter Ausgangspunkt im Umgang mit Verschwörungstheorien. Wo wir in Jesus verankert sind, werden wir nämlich Menschen unabhängiger und weniger angsttrieben. Dadurch lassen wir uns weniger leicht vereinnahmen. Der Paulus formuliert das in seinem Brief an die Epheser im Kapitel 4 so, lesen die Verse 14 und 15. Wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel herein, mit dem betrügerische Menschen andere zum Irrtum verführen. Vielmehr stehen wir fest zu der Wahrheit, die Gott uns bekannt gemacht hat und halten in Liebe zusammen. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Schauen wir jetzt auf drei Personen, die ihr Vertrauen unbedingt auf Gott setzen. Unabhängig von den Umständen und ihren Emotionen. Da haben wir zum Beispiel den Henoch. Von ihm heisst es nicht nur, dass er so und so viele Jahre gelebt hat, sondern explizit, dass der Henoch in seinem gottlosen Umfeld mit Gott gewandelt ist. Mit Gott so unterwegs zu sein, wie der Henoch meint, dass Gott bei unserer Lebensführung im Mittelpunkt steht. Das bedeutet unter anderem, ich muss das gleiche Ziel haben wie Gott. Wenn ich in eine andere Richtung gehe als Gott, entscheide ich mich dazu, nicht mit Gott unterwegs zu sein. Denn Ziel kann man durchaus auf unterschiedliche Weise erreichen. Wenn ich allerdings mit Gott wandeln will, muss ich diesen Weg gehen, wo Gott für mich vorgesehen hat. Und auch das reicht noch nicht, um mit Gott zu wandeln. Ich muss nämlich drittens auch das gleiche Tempo wählen wie Gott. Es bringt nichts, wenn ich ihm vorauslaufe und ebenso wenig, wenn ich ihm hinter nachhinke. Der Henoch erlebt als Folge von seinem Lebenswandel, dass Gott ihn entrückt, also lebendig zu sich holt. Wow. Oder Noah vertraut Gott und seine für ihn mehr als komische Anweisungen, zumitz auf dem Festland eine riesige Arche zu bauen. Die Folge? Nachdem der Noah den Spott von seinen Mitmenschen erträgt hat, darf er erleben, wie Gott ihn und seine Familie aufgrund von seinem Gehorsam rettet. Dann haben wir Hannah, eine leidende, kinderlose Frau, die ihrer Not vom hohen Priester Eli noch verdächtigt wird, betrunken zu sein und aus dem Tempel weggewiesen wird. Hanna aber bleibt standhaft. Sie erklärt sich am Eli, vertraut weiter auf Gott. Und was darf sie nach Jahren vom Dranbleiben erleben? Sie wird Mutter. Die Mutter vom Prophet Samuel, der das Volk Israel in einer schwierigen Zeit führt. Der Henoch und der Noah hätten sich vom Lebensstil von ihrer Umwelt anstecken. Sie hätten der dann üblichen Kultur und Lebensauffassung können Glauben schenken, dass es Gott entweder nicht gäbe oder er sich, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr für die Menschen interessiere und es darum egal sei, wie man lebe. Jegliche Art von einem «Jeder ist sich selbst der Nächste» hat schon dann Hochkonjunktur gehabt. Hanna hat verletzt können aufgeben, ihren Glauben verlieren oder Gott ganz zurückkehren. Aber sie hat sich nicht beirren und ihr Vertrauen weiter auf Gott gesetzt, trotz allen negativen Vorzeichen. Und ich bin überzeugt, trotz vielen schlaflosen Nächten. Blättern wir weiter ins Kapitel 11 vom Hebräerbrief. Das berichtet uns ausführlich von Menschen durch alle Zeiten, die ihr Vertrauen trotz allem und in allem auf Gott gesetzt haben. Auch in ihren Epochen haben sie mit Verschwörungstheorien und Schlimmerem zu kämpfen. Aber sie siegen, weil sie sich nicht verführen lassen. Sie sind zu Glaubenshelden und Glaubensheldinnen geworden, weil sie, statt jemandem auf den Leim zu gehen, statt sich anzulocken und sich einzuwickeln, statt Schuld auf jemand anderes zu schieben und so weiter, ihr Vertrauen gerade in den Herausforderungen von ihrem Leben erst recht auf Gott gesetzt haben, koste es, was es wolle. Wir tun gut daran, sie uns als Vorbilder im Glauben zu nehmen. Weil gemäss der Bibel ist das, was wir zur Zeit erleben, noch lange nicht alles. Es wird sich wenn, wo und wie auch immer noch zuspitzen. Im Hinblick auf diese Zeiten sagt Jesus dann seinen Jüngern, Matthäus 24, Verse 4 bis 8, «Lasst euch von keinem Menschen täuschen, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter. Und so werden sie viele in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. In der Offenbarung lesen wir, dass noch Krankheiten und Seuchen dazukommen. Als Folge von all diesen Sachen und der Ungerechtigkeit, die wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Matthäus 24, Vers 12. Sind nicht gerade sehr appetitliche Aussichten. Auf was gründet sich also unsere Hoffnung, dass in all diesen Zeiten, die noch werden kommen, nicht einfach die ganze Menschheit ausstirbt, dass nicht der Tod das letzte Wort hat, dass nicht einfach alles vorbei ist? Auf Verheißungen wie, dass Jesus jeden Tag mit uns wird sein, Matthäus 28, 20. Dass Gott selber die kommende Leidenszeit, die Schreckenszeit, wird verkürzen. Matthäus 24, 21 bis 22. Dass wer überwindet, eine lohnenswerte Zukunft wird haben, über die Welt raus. Offenbarung 2, 3 und Kapitel 21. Dass es nichts und niemand je wird von der Liebe von Gott können trennen. Römer 8, 38 bis 39. Und das, was mich vielleicht im Moment am meisten tröstet, und ermutigt und erfreut und mit Zuversicht erfüllt, dass Jesus wird wiederkommen. Apostelgeschichte 1,11. In Lukas 21,28 sagt Jesus zu den dann schon besorgten Jüngern, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Wir gehen also unserer Erlösung entgegen. Vergessen wir das nie. Gleich wie viele Viren das noch könnten kommen. Nicht eine Verschwörung oder eine Verschwörungstheorie wird das letzte Wort haben. Keine Krankheit, kein Leid, keine Ungerechtigkeit, keine Einschränkung und schon gar nicht der Tod. Was Jesus hier den verunsicherten Jüngern zuspricht, ist nicht einfach ein «Hey, keine Angst, es kommt schon irgendwie gut». Nein, er sagt ihnen vielmehr, auf was sie sich in und trotz allem, was noch wird geschehen, dürfen freuen. Auf ihre Erlösung. Mit dieser Zusage von Jesus muss unsere Blickrichtung nie auf herausforderndes, schwieriges und negatives fixiert bleiben. Jesus lässt die Jünger dann und uns heute ein, über den Horizont raus zu schauen. Das ist eine neue, andere Sichtweise. Führe und rauf. Wo wir also mit beiden Beinen auf dieser Erde stehen, unsere Hände ausgestreckt behalten, um der Stadt Bestes zu suchen und damit unseren Mitmenschen, gerade den Schwächeren, Gutes zu tun. Wo wir mit unseren Herzen ganz bei Gott daheim sind, aber die Augen offen behalten für die Nöte der anderen, brauchen wir keine Angst zu haben vor irgendwelchen Verschwörungstheorien, vor einem Endzeitfanatismus und schwierigen Zeiten, die noch werden kommen. Und es wird uns garantiert nicht langweilig, wenn wir so dranbleiben. Weil wir wissen, dass Gottes Ziel und damit auch unser Ziel, wenn wir seine Kinder sind und mit ihm wandeln, etwas viel Grösseres ist, nämlich seine Rückkehr, die Wiederkunft von Jesus selber. Prüfen wir in unserem Alltag, in unserem Unterwegssein, in dieser Welt immer wieder sorgfältig, auf wem das wir hören. Wem das wir unser Vertrauen schenken wollen. Auf was wir uns einlassen. Der Pfarrer und Dichter Albrecht Goes hat die Spannung, die wir drin leben, so auf den Punkt gebracht. Mein bist du, spricht der Tod, und will Großmeister sein. Umsonst, mir hat mein Herr versprochen, du bist mein. Amen, si Shalom und püti Gott.
Sex zu mir